Kapitel 3. Marie Taglioni, ein Wesen der Luft. Geboren 23. April 1804 in Stockholm, gestorben 22. April 1884 in Marseille. Im Jahr 1832 fand an der Pariser Oper eine kleine Revolution statt. Die Uraufführung des Balletts La Sylphide bedeutete das Ende des bis dahin an der Oper vorherrschenden Stils, des sogenannten Danse Noble. Auch für das Ballett brach nun die Zeit der Romantik an. Bis heute untrennbar verbunden mit dem romantischen Stil und der Gestalt der Sylphide ist der Name Marie Taglioni. Marie Taglioni kam in Stockholm zur Welt. Ihre schwedische Mutter war die Tochter eines berühmten Sängers, ihr italienischer Vater war Primo Ballerino und Ballettmeister und entstammte einer Tänzerfamilie. Vater, Tante, Bruder, sie alle tanzten. War es ein Wunder, dass auch Marie Tänzerin wurde? Schon bald nach Maries Geburt im Jahr 1804 zog die Familie nach Wien, wo der Vater ein Engagement angenommen hatte. Es ist nicht bekannt, wann Vater Filippo mit dem Ballettunterricht seiner Tochter begann, doch sicher ist, dass er sie mit 12 Jahren zum besten Tanzlehrer von Paris brachte, bei dem er selbst Unterricht gehabt hatte. Sein alter Lehrer scheint von dem Mädchen nicht gerade entzückt gewesen zu sein. »Was soll ich denn mit der kleinen Buckligen anfangen?«, soll er gemurmelt haben. Marie war keine Schönheit. Ihre Glieder waren unverhältnismäßig lang, der Rücken verkrümmt. Und nun bekam sie also Unterricht beim berühmten Jean-François Coulon. Wusste sie das zu schätzen? Warum schwänzte sie den Unterricht so oft als nur möglich? Wollte sie überhaupt Tänzerin werden? Als sie 17 Jahre alt war, machte ihr Können keinen großen Eindruck auf den Ballettmeister der Pariser Oper. »Lassen Sie Ihre Tochter Schneiderin werden. Eine Tänzerin wird sie nie«, riet er der Mutter, die mit Marie in Paris wohnte. »Zu spät.« Der Vater rief Frau und Tochter nach Wien zurück. Er hatte für Marie am Kempner Tortheater, wo er selbst unter Vertrag stand, ein Debüt vorbereitet. Den Auftritt als erste Tänzerin in dem von ihm choreografierten Stück »Empfang einer Nymphe« am Hofe Terpsichores. Maries klägliche Tanzkünste müssen Filippo Taglioni erschüttert haben. Eine große Blamage für ihn zeichnete sich ab. Maries Auftritt absagen? Das konnte der Ballettmeister seinem Stolz nicht antun. Er machte sich stattdessen höchstpersönlich an die Arbeit. Intensivkurs 6 Stunden täglich. Bisher waren es 2 Stunden am Tag gewesen. Marie war oft völlig erschöpft, fiel manches Mal sogar in Ohnmacht. Doch der Vater blieb unerbittlich. Morgens 2 Stunden Übungen zur Kräftigung der Muskeln und Sehnen an Beinen und Füßen, mittags 2 Stunden Gleichgewichtsübungen, abends Sprungtraining. Das harte, für eine Tänzerin damaliger Zeit völlig unübliche Training war offensichtlich von Erfolg gekrönt. Zufrieden konnte Vater Filippo am Abend nach dem Debüt der Tochter in sein Tagebuch schreiben. 10. Juni 1822. Zum ersten Mal stand meine Tochter Marie auf der Bühne. Sie hatte allergrößten Erfolg. In den folgenden Jahren, in der Zeit seiner Engagements in München und Stuttgart, arbeitete Filippo Taglioni intensiv weiter mit der Tochter. Beharrlich suchte er ihre Technik zu verfeinern und verlangte ihr immer neue, große physische Leistungen ab. Allergrößten Wert legte er auf ein harmonisches Erscheinungsbild. So lehrte er sie, ihre langen Arme in Höhe des Handgelenks zu kreuzen, statt wie üblich die Fingerspitzen aneinander zu legen. Unermüdlich mahnte er sie zu einer aufrechten Stellung. Marie Taglioni trat häufig auf und kreierte 1826 in Stuttgart wiederum an einem Ballett ihres Vaters die Titelrolle in Danina oder Jocko, der brasilianische Affe. Doch Vater Filippo hatte mit seiner Tochter noch Größeres vor. Er erreichte, dass sie in der Pariser Oper zur Probe auftreten durfte. Ohne solche Probenauftritte gab es kein Engagement, ein solches aber wünschte er ihr zu verschaffen. Gemeinsam mit ihrem Bruder Paul gab Marie Taglioni am 23. Juli 1827 ihr Debüt in Paris. Ein sensationelles Debüt. Das Können der 23-Jährigen wurde sofort erkannt. Die Kritiker lobten sie überschwänglich. Sie empfanden ihren Tanz als unvergleichlich graziös, von wunderbarer Leichtigkeit und ohne jede Kraftanstrengung. Lady Blessington, eine sittenstrenge Opernbesucherin, vermerkte darüber hinaus wohlwollend, dass ihr Tanz mit dem anstößigen Stil, den die anderen Damen ihres Berufes pflegen, nicht viel gemeinsam hatte. Das Freche und Unschickliche, das viele Tänzerinnen bei ihren Auftritten damals zeigten, war bei Marie Taglioni einem bescheidenen und sittsamen Auftreten gewichen. Schon in Stuttgart und München war sie aufgefallen wegen ihres untadeligen Benehmens auf der Bühne und im Privatleben. Tänzerinnen hatten im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen schlechten Ruf. Die meisten dieser Frauen waren schnell zu haben, für Geld oder gute Worte. Vater Taglioni hingegen legte größten Wert auf anständiges Auftreten. Nicht nur, weil er der Vater und sie seine Tochter war, nein. Ihm schwebte ein ganz neuer Typ von Ballerina vor. Ein reines, zartes, leichtes Wesen, völlig konträr zu den meist lebhaften, eher laut und herausfordernd auftretenden Tänzerinnen seiner Zeit. Marie sollte diese Vorstellungen verwirklichen und sie war auf dem besten Wege dazu. Paris eroberte sie im Flug, buchstäblich. Bald war sie berühmt für ihre Sprünge, die so mühelos, so federleicht wirkten. Marie schien wahrhaftig zu schweben. Wie machte sie das nur? Der Dichter Théophile Gautier schaute genau hin. Wenn sie sich durch einen vorwärts strebenden Sprung bewegt, so scheint sie in der Luft aufgehängt zu sein, um schwebend wieder niederzusinken. Die gleich Stoßfedern wirkenden Knie werfen sie dabei gleichermaßen nach oben zurück. Die Elastizität ihres Knies und besonders ihres Fußgelenks scheint die Wirkung der Stoßkraft aufzufangen, so dass sie völlig lautlos niederspringt. Maries Lautlosigkeit, dazu gibt es eine Anekdote. Filippo Taglioni befand sich mit der bereits berühmten Tochter zu einem Gastspiel in London und hatte sich eine Wohnung gemietet, wo Marie auch üben konnte. Als ein besonders höflicher, unter ihnen wohnender Engländer Marie sagen ließ, sie möge sich aus Rücksicht auf seinen Schlaf nur ja nicht von ihren Übungen abhalten lassen, antwortete der Vater entrüstet: »Sagen Sie dem Herrn, dass ich noch nie den Schritt meiner Tochter gehört habe. An dem Tage, an dem dies geschieht, würde ich sie verfluchen.« Es scheint nicht nötig gewesen zu sein. Paris war hingerissen von der Taglioni und jubelte ihr begeistert zu. Ein ganz verwegener Verehrer warf ihr sogar einen Blumenstrauß auf die Bühne. Etwas bis dahin noch nie Gesehenes. Sie wurde der Liebling des Publikums, wie der Tänzer und Choreograf Auguste Bournonville feststellte. Auch er war fasziniert von ihr, vom Charme ihres Tanzes, selbst wenn vielleicht nicht alles dem Auge eines Ballettmeisters schmeichelt. Für ihn wurde sie das Ideal einer Tänzerin. Immer aufs Neue wurden Marie Taglionis Natürlichkeit und Anmut gerühmt. »Stellen Sie sich unser Entzücken vor«, schrieb ein Kritiker, »als wir eines Abends unerwartet und rein zufällig, wie man am Straßenrand einer Perle findet, nicht mit dem Danse Noble, dem derzeit an der Oper getanzten Stil, sondern mit einer einfachen, leichten, natürlichen, anmutigen Taglioni überrascht wurden. Eine Gestalt von unerhörter Eleganz, Armen und Beinen von schlangenartiger Geschmeidigkeit.« Marie Taglioni erhielt selbstverständlich ihren Vertrag für die Oper und tanzte die nächsten Jahre in zahlreichen, allerdings weniger bedeutenden Werken, die ihren Erfolg meist dem Auftreten der Tänzerin zu verdanken hatten. Oft waren die Tanzeinlagen in diesen Stücken vom Vater choreografiert, der gleichzeitig unermüdlich an seiner Vision der leichten, schwebenden Grazie weiterarbeitete. In Wien hatte Filippo Taglioni einmal eine Tänzerin gesehen, die auf den Fußspitzen stand, etwas für die damalige Zeit recht Ungewöhnliches. Sie hatte sich allerdings nur mit Hilfe ihrer Arme halten können. Ballettschuhe mit gepolsterten Spitzen wie heute gab es nicht. Die Schuhe waren rundum weich. Filippo Taglioni sah im Spitzentanz eine hervorragende Möglichkeit, seine Ballerina noch leichter und schwebender gestalten zu können. Er unterzog die Tochter neuen Kräftigungsübungen für die Bein- und Fußmuskulatur, bis sie ihr ganzes Körpergewicht auf den Zehen balancieren konnte. Keine Tänzerin war bisher einem solchen Krafttraining ausgesetzt worden. Aber auch keine Tänzerin hatte es bisher vermocht, den Spitzentanz, diese schwierige Technik, in etwas so Schönes und Graziöses zu verwandeln, wie dies der Taglioni gelang. Das war kein bloßes Kunststück mehr, das sie vorführte, sondern eine echte künstlerische Ausdrucksform, die ihr eigene Art, leicht zu tanzen, noch unterstrich. Vater Taglioni bildete seine Tochter nicht nur in ganz neuen Techniken aus, er begann auch, die bisher für Tänzerinnen üblichen Kostüme zu verändern. Die weiten Reifröcke wurden ersetzt durch weiße, einfach geschnittene Gewänder. Die hochgetürmten Frisur verschwand. Stattdessen wurden Blumen oder ein Kranz ins schlichter gekämmte Haar gewunden. Und er dachte noch weiter. Hand in Hand mit der Formung einer neuen Ballerinenfigur ging bei Vater Filippo die Schaffung von Balletten, die diesem Typ Ballerina entsprachen. Die erste Bearbeitung solcher Art war die Ballettoper »Der Gott und die Bajadere«, die 1830 ihre Uraufführung erlebte und solchen Erfolg hatte, dass sie 150 Mal vorgeführt wurde. Selbstverständlich tanzte Marie die Titelheldin. Sie war längst der Star der Pariser Oper, neben der alle anderen verblassten, vor allem alle männlichen Tänzer. Der einzige Tänzer, der Marie Taglioni bei ihren berühmten Sprüngen ebenbürtig war, war Jules Perrault, mit dem sie viele Jahre gemeinsam auftrat. Aber auch Perrault konnte nicht verhindern, dass die Rollen der männlichen Tänzer immer kleiner, die Ballerinen hingegen Mittelpunkt jeder Aufführung wurde. Louis Veron, seit 1830 Direktor der Oper, förderten die Taglioni und ihren Ruhm, gab ihr Vorrang vor allem anderen Ballerinen und zahlte ihr ein unerhört hohes Gehalt. Die Taglionis waren gut aufgehoben bei ihm mit seinem Instinkt für Publikumswirksames und seinem Mut zu Neuem. Unter seiner Direktion fand 1831 die Uraufführung von Meyerbeers Oper »Robert der Teufel« statt, die Marie Taglioni zwar beinahe das Leben gekostet hätte, herabfallende Dekorationsteile hätten sie erschlagen, wenn sie sich nicht eben noch hätte in Sicherheit bringen können. Ihr aber mit den beiden in der Oper aufgeführten Balletten einen überwältigenden Erfolg bescherte. Zum ersten Mal in der Geschichte trat ein Ballettchor in Weiß auf, in durchsichtigen, zarten Stoffen, wie sie im romantischen Ballett der kommenden Jahre so beliebt werden sollten. Der von Marie in Robert der Teufel getanzte Inferno-Walzer wurde von dem Ballettschriftsteller Karl Viktor von Wied mehr als 100 Jahre später als Markstein in der Ballettgeschichte bezeichnet. Am 12. März 1832 fand dann das Ereignis statt, dass Marie Taglioni ihren größten künstlerischen Triumph und bleibenden Ruhm brachte. Die Uraufführung von La Sylphide, vom Vater für sie geschaffen, ganz und gar zurechtgeschnitten auf den ihr eigenen poetischen Stil, der Gautier dazu veranlasst hatte, sie als eine der größten Dichterinnen der Epoche zu bezeichnen. In La Sylphide wurden Gemütsbewegungen nicht mehr wie bisher üblich pantomimisch, sondern durch wohldurchdachte Bewegungen ausgedrückt. Der Spitzentanz kam voll zur Geltung. Das Gewand der Sylphide war aus zarter weißer Gaze, im Haar trug sie einen Kranz von Seerosen und auf dem Rücken kleine durchsichtige Libellenflügel. Die Geschichte dieses ersten eigenständigen romantischen Balletts schien für die Taglioni erfunden. Diese Geschichte von der Sylphide, dem Luftgeist, dem Geschöpf aus einem anderen Welt, das den Menschen Hermes magisch anzieht, sich ihm aber immerfort entzieht, wenn er ihm zu nahe tritt, es berühren und umarmen will und das stirbt, als er es mit einem Trick festzuhalten sucht. Marie Taglioni als übernatürliches Wesen. Wie unschuldig sie aussah und wie leicht sie auftrat. Schwebende, jungfräuliche Anmut bescheinigte ihr Gautier. Sie schwebt wie ein Geist inmitten der Durchsichtigkeit ihres weißen Musselins, mit dem sie sich zu umgeben liebt. Sie ist einem seligen Schatten zu vergleichen unter den Spitzen ihrer rosigen Füße, neigen sich kaum die Blätter der himmlischen Blume, schwärmte er. Mit La Sylphide war die lyrische Ballerina geboren und Maries Name von nun an mit dieser Figur verbunden. Zeitlebens stand sie im Abglanz dieses großen Erfolges. Alle später für sie geschaffenen Rollen waren nur Abwandlungen der Figur der Sylphide. Paris war voll der Begeisterung für die große Tänzerin. Ein neues Wort entstand. Taglionisieren. Marie Taglioni wurde nachgeahmt auf der Bühne und in der Mode. Im Ballett fanden ihr von Eugène Lamy kreierte Kostüme bald weite Verbreitung. Vor allem das eng anliegende Mieder und das Tutu, ein radförmiger, gebauschter Gazerock, etwa bis zum Unterschenkel reichend, über den die zarte Musselinröcke locker herabfielen. Ins Jahr 1832 fielen zwei weitere Ereignisse, einmal die Premiere von Nathalie, das Schweizer Milchmädchen, vom Vater choreografiert, von der Tochter getanzt, und Maries Heirat mit dem Comte Gilbert de Voisin, einem Freund des Operndirektors. Die Ehe wurde schnell unglücklich, da das Interesse des Comte an der berühmten Tänzerin bald erlosch. 12 Jahre später wurden sie geschieden. Seltsamerweise war das Privatleben der Taglioni nie Thema der Pariser Presse. Für Paris war sie die Sylphide, die Tänzerin, interessant nur auf der Bühne. Sie war nun auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Größte Disziplin, Ausdauer und harte Arbeit hatten ihr diesen Erfolg beschert. Jetzt wollte sie ihn auskosten, möglichst ganz allein. Sie wurde sehr eifersüchtig auf die Erfolge anderer. Nach der Premiere von Revolte im Serail 1833 machte sie ihrem Partner Perrault eine Riesenszene hinter der Bühne, weil er ihrem Gefühl nach ebenso viel Applaus bekommen hatte wie sie selbst. Ehrgeiz und Eifersucht führten bald darauf zum Ende der Partnerschaft, waren allerdings nach Wied wohl hauptsächlich genährt von der Besessenheit, mit der die Taglioni ihre Kunst liebte. So schrieb Charles de Boigne, ein Verehrer der Tänzerin, schon zu ihrer Zeit über sie. Nur ihr Fuß war anspruchsvoll, eifersüchtig und launisch, das Herz war lauter. Marie Taglioni stand im Rampenlicht der Bühne. Ihr ganzes Leben kreiste um ihre Auftritte und Erfolge. Immerzu musste sie trainieren und an sich arbeiten, um ihren Spitzenplatz halten zu können. Wenig Glück hatte sie hingegen mit der Liebe. Der Ehemann wandte sich schon bald von ihr ab. Der junge Mann, in den sie sich dann verliebte, starb auf der ersten Russland-Tournee der Tänzerin an einer Gehirnhautentzündung. Hatte sie Freunde? Ihre Briefe zeigen, dass sie selbst nicht viel Gutes zu sagen wusste über ihre Kolleginnen. Aber sie hatte ihren Vater. Er war immer in ihrer Nähe und immer interessiert an ihr. Oder war er eher interessiert an seinem Geschöpf, das es mit Talent und Energie geschafft hatte, seine Vorstellungen zu verwirklichen? Talent. Hatte sie überhaupt Talent? Ihre Lehrer hatten es nicht gesehen, nur der Vater. Eine gewisse körperliche Geschicklichkeit muss vorhanden gewesen sein. Doch welche Bedeutung kam den eisern durchgeführten Training zu? Welche Rolle spielten die Dressur und die Unnachgiebigkeit des Vaters für die persönliche Entwicklung der Taglioni? Sie hatte sich die Visionen des Vaters zu eigen gemacht, war eine Sylphide geworden. Auf welche Weise? Was hatte sie alles aufgeben müssen für die bewunderte nahezu unirdische Leichtigkeit und Vergeistigung? Hatte alles Lebendige und Temperamentvolle versteckt werden müssen, so dass es sich nur gelegentlich gewaltsam bahnbrechen konnte in solchen Szenen wie der mit Perrault? Perrault verließ Paris bald, doch Marie Taglioni erhielt neue, nun ernsthafte Gründe zur Eifersucht. Der sehr geschäftstüchtige Direktor Véron engagierte 1834 die begabte Tänzerin Fanny Elsler und stellte so ganz bewusst eine Konkurrenzsituation her, aus der er finanziellen Gewinn zu ziehen gedachte. Seine Rechnung ging auf. Für die Taglioni gab es nun genügend Gelegenheit zu toben. Fanny Elsler eroberte Paris und plötzlich war die Stadt gespalten in Taglionisten und Elslerianer, die jeweils das eigene Idol erbittert gegen die andere Partei verteidigten. Marie Taglioni musste lernen, damit zu leben, dass eine andere ähnlich erfolgreich war wie sie. Auch wenn sie ganz anders tanzte, sehr irdisch und laut auf den Bühnenbrettern herumstampfte. Das Jahr 1835 zeichnete zwei Geschehnisse aus. Der Misserfolg des vom Vater geschaffenen Balletts Brasilia und dann ein Knieleiden, dessen Ursache nicht zu ergründen war, das aber zum Glück nach der üblichen Anzahl von Monaten mit der Geburt eines reizenden Töchterchens behoben war. Marie Taglioni konnte wieder auftreten und knüpfte schnell an die alten Erfolge an. Nachdem sie bereits zahlreiche Auftritte in vielen europäischen Städten hinter sich hatte, reiste sie 1837 mit Tochter, Geliebten und Vater zum ersten Mal zu einem Gastspiel nach St. Petersburg. Ihr dortiges Debüt riss die Petersburger zu Begeisterungsstürmen hin. Es heißt, dass gegen alle Gepflogenheiten auch Damen applaudiert hätten, und nun bürgerte sich auch in St. Petersburg der Brauch ein, Blumen auf die Bühne zu werfen, erzählt Wied. Zar Nikolaus I. fand sich zu beinahe jeder Vorstellung ein, zahlte aus der eigenen Tasche 32.000 Rubel zur Gage der Tänzerin dazu. Ja, er verließ entgegen aller Etikette seine Loge und setzte sich im Parkett in die erste Reihe, um der Tänzerin näher zu sein. Ihr Stil gefiel den Russen. Sie boten ihr einen 5-Jahres-Vertrag an, in dem sie verpflichtet wurde, jährlich 6 Monate in St. Petersburg aufzutreten. Marie nahm an. In Paris war sie fortan nur noch als Gast auf der Bühne zu sehen. Auf ihrer Russlandreise gastierte die Taglioni auch in Berlin, gewann hier ebenfalls schnell König und Volk für sich. König Friedrich Wilhelm III., der das Ballett Les Bajadères, das sie tanzen wollte, immer anstößig gefunden hatte, besuchte eine ihrer Proben und brachte zur Premiere alle Prinzessinnen seines Hauses mit. Er konnte sicher sein, dass am Tanz der Taglioni nichts war, das nicht auch unschuldige, wohlbehütete Mädchenaugen hätten sehen dürfen. In den Jahren 1837 bis 1842 war Marie Taglioni nun sehr viel unterwegs. Außer in London, wo sie gern und oft auftrat, tanzte sie in Mailand, Turin, München und Stockholm und natürlich in Paris. Überall war sie umschwärmt und bejubelt. Den größten Teil des Jahres verbrachte sie in St. Petersburg, wo im Lauf der Jahre noch weitere Taglioni-Ballette uraufgeführt wurden, wie Die Zigeunerin und Der Schatten. Reisen war damals nicht leicht, es war anstrengend und auch gefährlich. Einmal wurde Marie Taglioni auf einer ihrer Russlandreisen von einem bekannten Räuber aufgehalten, der sie vor die Wahl stellte, Geld und Schmuck herauszugeben oder aber für ihn auf über den Straßendreck gebreiteten Fellen zu tanzen. Für solch unangenehme Erlebnisse und für ihre Mühen auf Reisen wurde sie jedoch immer wieder reichlich entschädigt durch die Begeisterung ihres St. Petersburger Publikums. Nicht nur, dass der Beifall für sie keine Grenzen kannte, dass sie mit Schmuck überhäuft wurde, nein, ihre glühendsten Verehrer ließen es sich nicht nehmen, 1842 bei einem Galadinner anlässlich der Verabschiedung der Ballerina von St. Petersburg ein paar Tanzschuhe der Taglioni gekocht und zubereitet zu verspeisen. Ihre letzten großen Erfolge feierte Marie Taglioni gegen Ende ihrer Bühnenlaufbahn in London. Perrault, ihr einstiger Partner, inzwischen angesehener Choreograf am Londoner Her Majesty's Theatre, brachte zwei Ballette heraus, an denen die berühmtesten Ballerinen Europas gemeinsam auftraten. So stand sie 1845 mit Carlotta Grisi, Fanny Cerito und Lucille Grahn auf der Bühne in Pas de Quatre, 1846 mit Lucille Grahn und Fanny Cerito in Das Urteil des Paris. Mit diesem letzten Ballett gab sie ein Jahr später wieder in London, dessen Publikum ihr immer wohlgesonnen gewesen war, ihre Abschiedsvorstellung. Sie war 43 Jahre alt. In den nächsten Jahren lebte sie auf ihrem Landsitz am Comer See oder in ihrem Palast in Venedig. Beide gekauft von den gewaltigen Vermögen, das sie sich im Laufe der so erfolgreichen Jahre erworben hatte. 1858, 11 Jahre später, kehrte sie nach Paris zurück, auch um den aufgehenden Stern am Balletthimmel, die 16-jährige Emma Livry, in der einst von ihr kreierten Rolle der Sylphide zu sehen. Sie war hingerissen von dem Mädchen, das sie sehr an sich selbst als junge Tänzerin erinnerte. Für Emma Livry schuf Marie ihre einzige eigene Choreografie Le Papillon, der Schmetterling, und sandte ihr zur Premiere ihr Bild mit der Widmung »Mach mich vergessen, aber vergiss mich nicht«. Emma Livry starb mit 20 Jahren an den Folgen schwerer Brandverletzungen, die sie sich bei einem Bühnenunfall zugezogen hatte. Lange Jahre blieb Marie Taglioni in Paris und unterrichtete an der Oper die jungen Mädchen im Tanz. Um 1870, zur Zeit des Deutsch-Französischen Krieges, verlor sie ihr gesamtes Vermögen. Es ist unklar, wie das geschehen konnte. War der Krieg schuld oder ihr alter, inzwischen möglicherweise senil gewordener Vater? Zeitlebens hatte er ihre Kasse verwaltet. Hatten Vater und Tochter vielleicht zu verschwenderisch gelebt? Wenig nur ist bekannt über Marie Taglionis Leben zu dieser Zeit, auch nicht, warum sie nun mittellos geworden, nach England ging, um in London und Brighton als Lehrerin für Gesellschaftstanz und Umgangsformen mühsam ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Eine ihrer damaligen Schülerinnen war die spätere Queen Mary, die sich noch im Alter an einige der Schritte erinnern konnte, die sie bei der Taglioni gelernt hatte. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte Marie Taglioni in Marseille, wo sie am 22. April 1884 starb, einem Tag vor ihrem 80. Geburtstag. Marie Taglioni gilt als eine der wenigen Ballerinen, die einen neuen Stil prägten. Ihr durchtrainierter Körper, ausgefallene Techniken und Begabung ließen ihre Bewegungen um vieles natürlicher, ihre Sprünge müheloser und leichter erscheinen als die ihrer Vorgängerinnen und Rivalinnen. Dies ermöglichte ihr, die beherrschende Figur jedes Balletts zu werden, das in der Folge immer mehr auf die Ballerina hin entworfen wurde. Marie Taglioni machte den Spitzentanz zu einem wichtigen Element des Balletts, verkörperte mit ihren Rollen, ihren hellen Gewändern das Schöne und Romantische im Ballett. Mit ihrem untadeligen Auftreten sorgte sie dafür, dass das Ballett den Ruf des Anstößigen verlor.